Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Sven Völpel ist von Haus aus Professor für Betriebswirtschaft. Er forscht und lehrt an der Jacobs University in Bremen. Und sein absolutes Schwerpunkt und ich vermute auch Lieblingsthema ist die Altersforschung. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Danke, guten Morgen.
Herr Völpel, haben Sie heute Morgen schon einen Handstand gemacht?
Nein, heute habe ich sehr gut gegessen.
Kein Handstand bedeutet auch kein Kopfstand?
Richtig, heute noch nicht.
Gegessen heißt?
Gegessen heißt gefrühstückt in einem Hotelzimmer, also nicht im Zimmer, sondern einfach
im Hotel.
Und, ja, aber fantastisches Essen, leider zu kurz, da hätte ich mich reinlegen können.
Okay, das bedeutet, eigentlich sind Sie jemand, der auch auf eine ganz normale Art und Weise in den Tag startet und nicht von Anfang an guckt, dass er sich möglichst jung und fit hält?
Jein, also normalerweise habe ich meine Routinen, die tatsächlich so sind, also es geht so los in der Früh, eigentlich heute auch, dass ich dankbar bin über alles, was ich erlebe. Ich bin glücklich und dankbar, wenn ich aufwache. Das mache ich ungefähr so 10 Minuten. Da kommt man in einen guten Zustand rein, in einen guten Zustand der Resonanz. Und man hat die Reziprozität. Das heißt, wenn man anderen begegnet, so begegnet man sich selbst. Man kennt es vielleicht, wenn man im Urlaub ist. Ist mir besonders gut gelaunt. Plötzlich sind im Urlaub alle so nett. Ja, es liegt aber meistens an einem selber.
Wachen Sie gut gelaunt auf oder bringen Sie sich in den Zustand, gut gelaunt zu sein?
Also meistens wache ich tatsächlich schon gut gelaunt auf, weil ich mache das Ganze ja beim Einschlafen auch schon. Das heißt, ich gehe auch dann in den Zustand rein, eben der, dass ich glücklich und dankbar bin. Und das hat zwei Aspekte. Einerseits den geistigen Aspekt, also glücklich zu sein und dankbar zu sein, weil dadurch, durch die Dankbarkeit, komme ich in den Zustand rein, dass es schon passiert ist. Ja. Und wenn man sozusagen sich selber vornimmt, dass es schon passiert ist, dann ist das, sagen wir mal, Gesamtsystem weiß das gar nicht und denkt dann, dass es wirklich so ist. Und es gibt ja unendlich viele Sachen, wie wir dankbar sein können. Schon allein, dass man atmet, dass man lebt, dass es einem gut geht. Und dann geht es halt weiter, dass ich dankbar und glücklich bin, dass ich gesund bin und meine Familie gesund ist, meine Freunde und so weiter.
Und was machen Sie mit den Defiziten, die jeder von uns im Leben hat? Blenden Sie die aus?
Das ist eine sehr gute Frage. Ausblenden bringt nichts. Das bringt meistens eine Verschlimmerung, sondern man muss eigentlich durch den Zustand reingehen und das schmerzt erstmal. Und wenn man dann reingeht und das schmerzt, dann kann man es auflösen. Denn alles ist eigentlich, hat was mit Bewusstsein zu tun, also bewusst zu sein. Und wenn man eine Energie irgendwo hinbringt, also die Gedanken, dann verbessert sich das. Das zeigen beispielsweise Meta-Analysen, also Studien aller Studien weltweit, die man zusammengefasst hat, zeigt, dass eigentlich, man nennt es im Englischen Mindfulness, so wird es auch veröffentlicht, also der bewusste Zustand bringt eine Verbesserung zum Beispiel an Gesundheit. Also wenn ich bewusst bin über mich selbst, dann bin ich viel gesünder. Dann weiß ich, wie habe ich meine Körperhaltung, dann kriege ich weniger Rückenschmerzen wegen Herz und so weiter.
Wie wichtig sind Leistung und Leistungsvermögen für das eigene Leben und für die eigene Gesundheit?
Die sind natürlich wichtig und hängen ja auch damit zusammen, wiederum mit der mentalen Einstellung. Man hat ja das Konzept der Selbstwirksamkeit. Das ist das stärkste Konzept, was es überhaupt gibt, auch für Erfolg. Das ist stärker noch als jetzt Intelligenz oder Begabung, Talent, ist die Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit wird so definiert, dass ich sage, ich traue mir zu, das Ziel zu erreichen, wenn ich im Zustand bin. Also zum Beispiel ein Höchstleistungssportler stellt sich vor, wie er die Goldmedaille gewinnt und dann gewinnt er sie tatsächlich mit höherer Wahrscheinlichkeit, wenn er sich das immer vorstellt, dass er die gewinnt.
Diese Form von Selbstsuggestion funktioniert?
Ja, also es
bei
ist
jedem von uns?
Genau, es ist weniger Suggestion, Selbstwirksamkeit, also dass man, im Endeffekt ist es eine Form von Suggestion, also man stellt sich das vor und dadurch wird sozusagen wieder das Gesamtsystem, Emotionen, Gedanken, alles darauf abgezielt und desto stärker man das macht, desto besser ist es. Man kann es beobachten an Fußballmannschaften, wenn man schon sieht, wie jemand reinkommt, geht man eben mit geschwellter Brust rein oder hängt man so, dann kann man sich irgendwie ein Spiel machen, mache ich oft, egal ob man jetzt was anguckt, Boxkampf, Fußball, dann wage ich schon am Anfang immer eine Tendenz aufzustellen, naja, es ist wohl Wahrscheinlichkeit, dass diese Mannschaft oder der gewinnt oder verliert. Und das trifft dann auch eigentlich schon bei 80% meistens ein.
Professor Sven Völpel, Altersforscher aus Bremen, unser Gast. Wobei aus Bremen stimmt für das aktuelle Leben schon, aber eigentlich kommen Sie aus München.
Richtig.
Sie vermissen in Bremen ein bisschen die Berge?
Nur wenn ich tatsächlich in die Heimat fahre, ansonsten vermisse ich es nicht, aber sobald ich dann sozusagen nach Hause komme, dann ist es wunderschön, die Berge zu sehen.
Weil wir vorhin über die Dinge gesprochen haben, die gleich früh am Morgen den Menschen gut tun, lassen Sie uns das kurz komplimentieren. Was ist mit Zitronensaft und Kräutertee, abgesehen vom Handstand?
Das ist tatsächlich so. Also meistens beginnt dann mein Tag eben nach dem eben Aufstehen mit erstmal eine Zitrone auspressen.
Okay.
Die Zitrone drücke ich einfach aus, also mit den Händen, trinke sie. Währenddessen setze ich dann schon Kräutertee auf und dann noch einen Ingwertee, also frischer Ingwer mit Bergtee gemischt.
Ingwer ist gut.
Ingwer ist sehr gut, ja. Ist einer der lebensverlängernden Nahrungsmittel auch.
Was ist, abgesehen vom Geruch, mit dem Knoblauch?
Knoblauch ebenfalls. Es ist natürlich sehr stark aktivierend fürs Nervensystem. Aber ansonsten ist Knoblauch natürlich auch antiseptisch. Das heißt, Bakterien gehen, werden reduziert zumindest. Und Blutdruck geht nach unten. Also Knoblauch, Gefäße weiß man, Verengung. Also sehr, sehr gut ist Knoblauch.
Ja. Wie viele Dutzend Anti-Aging-Kräuter haben Sie zu Hause?
Also das sind gut 100 Stück, die auf dem Balkon, im Garten und überall gepflanzt sind. Und hat auch ein bisschen Hintergrund, weil eigentlich jede Pflanze an sich schon ein Pflanzen-, also ein Insektenvernichtungsmittel in sich trägt.
Ja.
Wenn man also zu viel von einer Pflanze isst, dann schadet man sich. Das ist dann quasi wirklich giftig. Und deswegen zupfe ich halt von jedem bisschen, also von Petersilie bis Basilikum, Schnittlauch, bis dann hin zu den tatsächlichen Anti-Aging-Kräuter wie Fotiang oder Thiagolern, also das Unsterblichkeitskraut.
Da sollte man sich dann schon auch ein bisschen auskennen. Lassen Sie uns ein paar Zahlen auf den Tisch legen, was die Altersentwicklung in der Welt angeht. Irgendwo habe ich gelesen, dass die Lebenserwartung mit jedem Jahrzehnt um 2,5 Jahre steigt. Stimmt das?
Das stimmt tatsächlich und das heißt, damit sind wir ungefähr 7,5 Jahre älter als unsere Eltern, werden älter und sind auch biologisch jünger und die wiederum 7,5 Jahre in etwa als deren Eltern. Also unsere Großeltern.
Wir heißt die Menschen in Deutschland, in Europa oder in der ganzen Welt?
Ah, das sind Statistiken, die eigentlich weltweit auch sind. Also natürlich wird nicht in der ganzen Welt erhoben, hauptsächlich in Europa, aber das ist weltweit auch gültig.
Dann gibt es dieses, möglicherweise ist es ja auch ein Klischee oder ein Vorurteil, dann gibt es ja diese Zahl, wonach Frauen immer älter werden als Männer. Stimmt das?
Jein.
Also Jein heißt?
Ein klares Jein heißt, es ist tatsächlich so ungefähr 7 Jahre leben Frauen länger. Deswegen gibt es auch viele ältere Frauen, die dann tatsächlich alleinstehend sind. Es hat sich aber gezeigt, dass es wahrscheinlich an Verhaltensweisen liegt, denn in den gleichen Bedingungen, sprich in einem Kloster, werden Männer und Frauen nämlich gleich alt.
Okay, und wie unterschiedlich sind die Lebensbedingungen dann in nicht klösterlichen Zusammenhängen?
Die sind so, dass natürlich der Mann ein bisschen mehr Testosteron hat, ein bisschen risikoreicher lebt. Das heißt, da wird halt schneller gefahren mit dem Auto, es wird vielleicht ein bisschen schwerer gearbeitet, es wird mehr Alkohol getrunken, mehr Zigaretten geraucht, vielleicht mal ein bisschen länger gefeiert. Also das Risikobereitschaft und die Verhaltensweisen also sind eben dann nicht so gesund wie bei den Frauen, die halt vielleicht doch öfters einen Salat essen als vielleicht ein blutiges Steak oder ein Schnitzel und ein Schweinebraten. Und insofern kommt es dann auch zu einem längeren Leben der Frauen.
Ist die Lebenserwartung von Männern in Russland nach wie vor so trostlos?
Ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber ich glaube ja. Also es liegt natürlich am sehr überholten Alkoholkonsum, vor allem auch in den ganz harten, eben dem Wodka.
Wir alle werden immer älter. Das ist fast sowas wie eine Binsenweisheit, wobei Professor Sven Völpel, Altersforscher aus Bremen und SWR1-Leutegast heute Vormittag, stimmt das überhaupt oder kriegen wir auch mal eine Entwicklung, wo das alles rückläufig ist?
Also momentan ist die Entwicklung tatsächlich so, dass es weitergeht. Das heißt, wir werden immer älter. Man muss allerdings dazu sagen, dass das maximale Alter, das wir erreichen, also so bei circa 120 liegt, je nachdem, ob ein Fall eben über 120 ist oder nicht, wo man sich noch streitet darüber wissenschaftlich, ob die tatsächlich der älteste Mensch geworden ist.
Diese Frau aus Frankreich.
Richtig, genau. Aber es ist so, dass auf jeden Fall 119 erreicht worden ist. Das ist ganz, ganz gesichert. Mhm. Und die älteste lebende Frau in Japan ist momentan 116 Jahre alt. Mhm. Aber das scheint so die Grenze zu sein. Das heißt, unser Durchschnittsalter steigt, also wie wir alle älter werden, aber nicht das maximale Lebensalter, was Menschen erreicht haben.
Was hat die 122-Jährige, wenn sie denn so alt geworden ist, oder die 116-Jährige anders gemacht als wir in ihrem Leben?
Also es ist so, dass man viele Faktoren untersucht hat, dass es egal ist, ob eine keine Kinder hatte, 21 Kinder, in einem Ort gelebt hat, in mehreren Orten gelebt hat. Das Einzige, was eigentlich immer gleich war, sind zwei Sachen. Einerseits keine der wirklich Super Centauri, also die Menschen, die so lange gelebt haben, war tatsächlich übergewichtig. Mhm. Und der zweite Faktor, ganz, ganz wichtig, das sind alles Menschen, die das Leben sehr positiv sehen und auch lösungsorientiert. Und selbst wenn sie zum Beispiel Augenlicht ein bisschen verlieren oder schlechter sehen können, dann sehen sie es positiv und sagen zum Beispiel, aber ich kann doch die Rosen noch in Gedanken blühen sehen. Mhm. Also immer alles eben positiv sehen und auch eine große Lebensfreude entwickeln und auch ein großes Interesse am Leben. Also mit 85 zum Beispiel noch Fechten beginnen, mit über 100 Fahrrad fahren, noch alleine in eine Wohnung leben. Das sind alles so Sachen, die einfach Lebensfreude haben. Also Die lieben das Leben und leben dadurch besonders lang.
Das war diese 122-jährige Französin, wenn sie denn so alt geworden ist, die mit 85 noch das Fechten angefangen hat. Diese positive Lebenseinstellung, hat man die, bringt man die mit oder kann man die auch lernen?
Also wie bei den meisten Sachen im Leben, man hat einen bestimmten Charakter schon mal gegeben, den man hat. Und man kann natürlich den Charakter ein bisschen feilen und ausbauen in bestimmte Richtungen. Und wenn man halt weiß, wie, dann ist es eben gut, den in bestimmte Richtungen zu lenken.
Ja. Das soziale Leben, das Eingebundensein in ein soziales Umfeld, in eine Familie, wie wichtig ist das für den Faktor Altwerden?
Das ist zentral wichtig. Man hat ja untersucht, die Menschen, die in den sogenannten blauen Zonen leben, also den Zonen, wo man besonders alt wird, zum Beispiel in Sizilien oder auch Okinawa, da ist es tatsächlich so, dass die soziale Einbindung sehr intensiv ist. Das heißt, Menschen sind erstmal von der Aktivität, ja, die bauen noch ihr eigenes Gemüse an im Garten mit 100. Die machen ihr Gymnastik, aber vor allem, die gehen auch regelmäßig, also mehrmals in der Woche, zusammen zum Singen, vielleicht zum Kartenspielen, zum Tanzen, auch zusammen trinken. Dann tanzen die halt die Nacht durch, egal in welchem Alter. Und immer sozial eben eingebettet zu sein.
Also Großfamilie ist eigentlich lebensverlängernd?
Großfamilie ist auch lebensverlängernd, weil man einfach die soziale Interaktion hat. Und das ist natürlich in Deutschland eben momentan nicht ganz so gut.
Und die anderen Geschichten, von denen man sagt, das ist nicht so gut wie, nochmal ein letztes Mal, die Französin, sie hat geraucht, sie hat Wein getrunken, Portwein glaube ich, und sie hat jeden Tag Kuchen gegessen, das spielt dann plötzlich keine Rolle mehr?
Da gibt es auch wieder mehrere Faktoren. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie war es wirklich und ist tatsächlich die 121 geworden. Oder man meint, es sind Vermutungen, dass sie die Identität, also die Tochter ihre Identität angenommen hat. Und dann wäre sie auch 99 geworden. Da gibt es verschiedene jetzt momentan wissenschaftliche Untersuchungen darüber, die das Gegenteil aussagen. Wird sich vielleicht noch in der nächsten Zeit klären. Aber es ist tatsächlich so, dass Dinge wie zum Beispiel Rauchen oder Kuchen essen natürlich auch in Maßen oder auch Alkohol trinken in Maßen natürlich auch nicht unbedingt ganz ungesund sind. Und es gibt natürlich auch andere Dinge, wie zum Beispiel wann man was isst, die Zeitfenster, die extrem ausschlaggebend dafür sind, ob eben Gifte wie zum Beispiel vom Rauchen zuschlagen oder nicht.
Wenn wir übers Altern sprechen und die Ernährung jetzt sozusagen als Thema auf den Tisch legen. Welche Ernährung ist alterstechnisch gesehen gut und welche ist schlecht?
Also man weiß ziemlich genau, seit über 100 Jahren gibt es Forschung zum Thema Ernährung und Alter. Die erste Erkenntnis ist, dass eigentlich, desto weniger wir essen, also Kalorienrestriktion, verlängert das Leben jedes Organismus, vom Einzeller bis zum komplexen Menschen. Mhm. Ich sage dann immer Zimt statt Zucker. Also das heißt, es gibt unheimlich viele Gewürze, also die unheimlich gut schmecken und sehr, sehr gesund sind und eine Vielfältigkeit reinbringen und dann eben ein bisschen Kalorien nach unten gehen und ansonsten Geschmack nach oben gehen und die Qualität des Essens nach oben gehen. Dann kann man Feinschmecker sein und eben auch wesentlich länger leben und wesentlich länger genießen.
Zu viel Zucker ist in jedem Fall schlecht?
Ja, Zucker ist schlecht. Also erstmal weiß man Erkenntnisse, dass Fleisch lebensverkürzend ist. Das ist also eindeutig gesichert.
Fleisch und Wurst.
Fleisch und Wurst natürlich auch, nur Wurst sind ja hauptsächlich viele Geschmacksstoffe drin, Konservierungsstoffe vor allem, die natürlich nicht besonders gesundheitsförderlich sind. Aber vor allem ist es auch der Zucker, also Zucker, die Glukose, die sich quasi, also die sich an die Eiweiße setzt, die Eiweiße verklebt und ein höherer Zuckerspiegel ist sozusagen auch lebensverkürzend.
Was richtet diese falsche Ernährung in unserem Körper an?
Die richtet eben da an, dass wir schneller altern. Es geht ja darum, dass wir eine bestimmte Zellteilung haben. Wahrscheinlich geht man davon aus, eine Theorie des Alterns, man hat 52 etwa Zellteilungen im Leben. Desto schneller der Stoffwechsel ist, desto schneller die Zellteilungen. Und vor allem, wenn Zellen geschädigt werden, dann replizieren sie sich. Also sie teilen sich wieder geschädigt und somit altert man. Dann bekommt eben Verhalten und wird einfach älter. Und diesen Prozess kann man eben aufhalten und der wird eben ganz stark beeinflusst auch von Ernährung. Das heißt, Abnahme der Giftstoffe, aber auch von Stress, soziale Interaktion, Bewegung, Schlaf, Regeneration. Das sind also alles viele Sachen, auch sogar Meditation, Entspannung. Auch Atmung weiß man heutzutage aus der Forschung, wird eigentlich immer eindeutiger, wie stark das wirkt. Viel ist ja auch mit Atemfeinstaub beispielsweise auch wieder. Das sind eben alles Erkenntnisse, die man zunehmend birgt und wo man mit dem Wissen auch dann sein Leben tatsächlich verlängern kann, wenn man das möchte.
Wenn das mit dem Fleischessen stimmt, gibt es dann auch entsprechend die Statistiken, wonach Menschen, die sich sich vegetarisch oder vegan ernähren, älter werden als fleischessende Menschen?
Ja, das ist so. Allerdings muss man natürlich auch sagen, die Qualität. Also es hilft ja nichts, wenn ich jetzt vielleicht Fleisch durch Kuchen ersetze, dann lebe ich wahrscheinlich kürzer. Also man muss immer nachgucken an der Qualität. Die optimalste Ernährung wäre eine rein vegetarische Ernährung. Aber wie gesagt, es kommt darauf an, was man dann wieder isst. Und da gibt es natürlich auch ganz viele Erkenntnisse, was so ein bisschen am besten ist.
Gibt es klare und eindeutige Erkenntnisse, was regelmäßiges Rauchen mit einem Menschen macht?
Ja, also Rauchen, zumindest Rauchen kombiniert mit übermäßigem Trinken, verkürzt das Leben tatsächlich um 18 Jahre statistisch gesehen.
18?
18 Jahre, ja. Das ist eine ganze Menge.
Einer, der 80 werden würde normalerweise, ohne zu rauchen, ohne zu trinken, der wird ein bisschen was über 60.
So ist es, genau. Ja. Das ist statistisch nachgewiesen, also auch kontrolliert gegen dem, wie man sich bewegt und was man denn sonst so macht. Weil Rauchen ist eigentlich einer der schädlichsten Dinge, die man machen kann.
Aufhören, in jedem Fall. Egal wann.
Also wir entscheiden ja selber im Endeffekt, was wir machen. Ja. Und wenn jemand sagt, ich muss rauchen, ja, die meisten, die ich kenne, sagen eigentlich nicht mehr, dass sie bewusst rauchen. Ich frage dann, ja, warum raucht ihr denn eigentlich? Ja gut, klar, weil ich halt süchtig bin. Ja, das ist natürlich der erste Weg zur Erkenntnis. Und dann fragt man, wie kann man danach natürlich aufhören. Gibt es dann auch natürlich immer Rezepte. Aber es ist so, dass wir selber entscheiden darüber, was wir eigentlich in unserem Leben machen. Und sobald wir uns darüber bewusst werden, können wir halt auch eine Entscheidung treffen.
Was die Gene angeht, Herr Völpel, früher hat man gesagt, das ist eigentlich die halbe Miete. Zu gucken, wie alt die Eltern geworden sind und dann kann man das eigene Lebensalter, das man irgendwann erreichen wird, ausrechnen. Stimmt das so noch?
Jein. Also es ist tatsächlich so, dass die halbe Miete eigentlich richtig gut ausgedrückt ist, war bisher. Man weiß aber, desto mehr die Forschung vorangeht, desto mehr weiß man, dass man doch mehr selbst bestimmt. Also das heißt, dieses 50% reduziert sich jetzt sukzessive. Und man weiß auch nicht tatsächlich, was davon ist tatsächlich genetisch bedingt und was ist tatsächlich letztlich über Erziehung oder Verhaltensweisen, die man noch tatsächlich übernimmt.
Ja.
Und das ist entscheidend. Und was man heutzutage immer weiter weiß in der Forschung, die Transgenetik, das heißt, Gene verändern sich tatsächlich während unseres Lebensprozesses. Das heißt, wenn ich jetzt bestimmte Verhaltensweisen habe, ich ziehe zum Beispiel als Mensch um von der warmen in eine kalte Region, dann ändern sich meine Gene in der Zelle und auch das Erbgut, was ich meinen Kindern weitergebe. Mhm. Genauso ist es mit allen, mit Bewegung zum Beispiel, bestimmten Verhaltensmustern. Das ist also der, sagen wir, Mensch, sagt man, relativ anpassungsfähig und gibt dann diese Gene weiter. Das heißt, wir können unsere Gene selbst verändern über unsere Verhaltensweisen, Denkweisen und Verhaltensweisen.
Weiß man denn eigentlich, inwieweit die Gene eine Rolle spielen, wenn es um bestimmte Krankheiten geht, beispielsweise bestimmte Krebserkrankungen?
Also Gene spielen natürlich erstmal eine Rolle, die haben natürlich einen Einflussfaktor. Es ist ja genauso wie ein Bär ja eine bestimmte Physiognomie eines Bäres hat und ein Kirschbaum halt ein Kirschbaum wird. Aber die Frage ist, wie entfaltet sich halt ein Kirschbaum? Wird er halt klein und mickrig oder wird er halt wunderschön und er blüht sozusagen in der vollen Pracht seiner Potenziale? Und genauso ist es mit uns. Wir haben halt bestimmte Rahmen gesetzt, schon alleine dadurch, dass wir halt Menschen sind. Ja? Und in diesem Rahmen des Menschen haben wir halt eine Gestaltungsfreiheit. Wir haben natürlich eine wesentlich größere Gestaltungsfreiheit als jetzt Pflanzen oder Tiere. Alleine daraus, dass wir ein Bewusstsein haben und doch selber entscheiden können. Und das entscheidet uns natürlich grundlegend vom Tier. Ja. Ein Tier basiert überwiegend instinktiv nach Reaktionen und Gegenreaktionen. Und ein Mensch kann, wenn er will, bewusst sich entscheiden, etwas zu machen, egal in welche Richtung er geht.
Dennoch gibt es ja, sagt man jedenfalls, eine bestimmte genetische Disposition für ganz bestimmte Krebserkrankungen, vielleicht auch für Alzheimer, vielleicht auch für Parkinson. Ist man da weitergekommen in der Forschung?
Das ist tatsächlich so, dass es statistisch gesehen natürlich zu einer größeren Häufigkeit kommt. Und dann kann man bei diesen Häufigkeiten natürlich auch entgegenwirken mit seinen Denkweisen, Verhaltensweisen, Verhaltensmustern. Denn oft sind ja die Gene sind ja bestimmte Muster, die gelegt werden. Und diese Muster kann man natürlich auch bewusst reingehen und dann noch dringen. Sei es jetzt geistig, sei es durch Emotionen, sei es durch Verhaltensweisen, durch Ernährungsweisen, durch Bewegung, durch Meditation, durch Schlaf, indem man da bestimmte Routinen einfach ändert, weil wir eigentlich eine Ansammlung unserer Routinen sind. Also es ist ja nicht das vielleicht, was ich dem Kind sage, was es nachmacht, sondern es ist, was ich tue, das macht das Kind nach. Und genauso ist es auch, wenn wir halt eine bestimmte Routine einführen in unser Alltag, dann haben wir die, sag mal, vielleicht 30 Mal wiederholt. Man braucht sogar vom Nervensystem meistens zum Beispiel, wenn man sich dehnt, 480 Wiederholungen, damit das zum Beispiel eine Dehnbarkeit in einem bestimmten Bereich tatsächlich so eingeprägt ist vom Nervensystem, dass es sich dann ja gemerkt hat.
Kann es sein, dass sozusagen ganz am Anfang es auch hilfreich, wenn man sein Verhalten ändern will, es ganz am Anfang auch hilfreich sein kann, mehr auf sich und seinen Körper zu hören?
Ja, das ist natürlich das A und O, dass die meisten halt im Außen suchen. Und natürlich ist es sehr gut, Statistiken zu gucken. Aber letztendlich sind wir halt alles Individuen. Wir sind alle anders gestrickt und wir müssen eigentlich für uns selbst heraus entscheiden, was gut ist. Es hilft, im Außen zu gucken, aber nicht, wenn man das Innere vernachlässigt. Weil eigentlich das Innere das wirklich Entscheidende ist. Also was wir innerlich bei uns machen, ist das Entscheidende. Und es gibt sozusagen keine wirkliche Außenwirkungen, die ohne die Resonanz des Inneren ist. Also alles, was uns passiert, Traumatas, manche zerbrechen an Traumatas und denen geht es wirklich schlimmer und manche stärken sich an Traumatas.
Wir haben die Mail bekommen einer Hörerin aus Heddesheim, deren Opa 100 Jahre alt geworden ist und die schreibt erstens, er hat sich immer unheimlich viel bewegt, also ist spazieren gegangen, er isst regelmäßig Haferschleim und er macht einen rundum glücklichen Eindruck. Sind das die drei Faktoren, die die 100 Jahre erklären, Herr Völpel?
Also es sind drei Faktoren, die sehr, sehr positiv sind und wahrscheinlich mit dazu beigetragen haben, dass er jetzt 100 Jahre ist und noch sehr fit ist mit 100 Jahren. Denn es ist tatsächlich so, wie wir vorher schon mitbekommen haben, ist Bewegung. Wir sind eigentlich Bewegungstiere, kann man sagen, evolutionsbiologisch. Das heißt, wir sind so aufgebaut, dass wir uns immer bewegen. Und insofern wird bei der Bewegung ja auch, wie vorher schon beschrieben, permanent Glukose abgebaut und damit halt auch der Alterungsprozess verzögert.
Wie oft sollten wir uns wie lange bewegen?
Naja, man kennt ja vom Schrittzähler ein bisschen, vom Smartphone, so 1000 Schritte, sind 7 Kilometer etwa. Es ist gut, die Bewegung über den Tag verteilt zu bewegen. Es ist tatsächlich so, dass wir für Gelenke beispielsweise brauchen wir 3 Stunden Bewegung eines Gelenks, damit das Gelenk versorgt wird mit Mineralstoffen.
Am Tag?
Am Tag, richtig, ja.
Das ist relativ viel.
Das ist viel, aber da zählt natürlich alles dazu. Da zählt dazu, wenn ich die Treppe hochgehe, wenn ich gehe, wenn ich, was ich mich anziehe, aufstehe, putze oder bügle oder sonst irgendwas. Also zählt wirklich jede Bewegung dazu für jedes Gelenk. Und es ist auch gut, wenn wir die Bewegung über den Tag verteilen. Also es hilft jetzt nichts, sag ich mal, irgendwie da 16 Stunden zu sitzen und nichts zu tun und dann plötzlich eine Stunde Vollgas zu geben. Allerdings ist es so, dass man früher gedacht hat, langes Marathontraining, Ausdauertraining ist gut. Heutzutage weiß man, dass gerade unterschiedliche Belastungen, also quasi Intervalltraining, gut ist. Mhm. Das heißt, Nummer eins ist erstmal, wenn man Bewegung integriert in den Alltag, also auch ruhig Ausdauer. Nummer zwei ist auch ruhig mal ein bisschen Krafttraining, also mal Gewicht in die Hand zu nehmen, insbesondere Frauen, die ja Osteoporose kriegen, also dann Knochen ja brüchig werden, das ist eine der häufigsten Todesursachen wie ja Oberschenkelhalsbruch, liegt einfach am Knochenschwund und der Knochenschwund kann auch gegnet werden, wenn man halt mal was schwer hebt.
Natürlich Treppensteigen statt Fahrstuhl?
Treppensteigen ist natürlich wunderbar. Man sagt immer, jede Treppe ist eine Minute Lebensverlängerung. Es hat noch keiner ausprobiert, dass er Tag und Nacht mal Treppen gelaufen ist.
Das ist eine schöne Zahl.
Ob man wirklich unendlich leben kann, ist eine schöne Zahl. Und ich kenne auch von vielen Kollegen, die das tatsächlich machen, immer die Treppen zu nehmen. Ist ja für die Gesundheit gut, auch für die Ökologie.
Wenn wir uns regelmäßig viel bewegen, wenn wir, weiß ich, 2-mal die Woche für 1-2 Stunden in den Wald gehen, was macht das mit unserem Gehirn?
Also erstmal ist die Bewegung gut. Wir hatten an der Jacobs University bei uns ja eine Studie, die erste Langzeitstudie weltweit, ein Jahr, wo man tatsächlich 3 Gruppen gebildet hat. Eine Kontrollgruppe, eine Gruppe, in der man Walking gehabt hat, also 60 plus Leute oder 65 plus, die regelmäßig 3-mal die Woche gegangen sind. Da gab es eine Intelligenztest und tatsächlich eine höhere Antwortreaktion. Das heißt, wir werden intelligenter, können schneller reagieren. Linear angestiegen das ganze Jahr. Und die zweite Gruppe war die Koordinierungsfunktionen, also Übungen gemacht haben, wie zum Beispiel Tai Chi, Gleichgewichtsübungen, die haben eine höhere Antwortpräzision, das heißt genauere Antworten. Das heißt, die Art der Bewegung, die wir haben, wirkt sich aus auf die Art, wie wir denken. Und was Sie noch erwähnt haben, erstmal Durchblutung. Bei der Durchblutung werden Gehirnzellen gebildet. Und dort, wo sie benutzt werden, dann beispielsweise, wenn man jetzt Schach spielt, wenn man was lernt oder Mathe macht oder soziale Interaktion oder wir treffen uns, wir erinnern uns bestimmte Sachen, dann ist es immer so, dass das die Bewegung sozusagen nochmal unterstützt und wir durch Bewegung besser lernen. Und der nächste Aspekt war der Wald, wo Sie gesagt haben, Wald ist tatsächlich so, wenn man sich im Wald aufhält, nicht nur die frische Luft, sondern auch das Grün, die Farbe Grün des Waldes, führt dazu, dass es uns seelisch besser geht. Deswegen gibt es zum Beispiel im Land gesündere Menschen und weniger psychische Krankheiten als in der Stadt, wo es doch ein bisschen stressiger ist.
Und dazu kommt, dass je nachdem, wann man rausgeht, es mal kalt und mal warm ist.
Das kommt auch dazu. Es wird ein bisschen trainiert. Unser System wird trainiert. Das heißt, mal kalt duschen oder tatsächlich mal ins kalte Wasser springen, ist tatsächlich auch gesundheitsfördernd.
Wir haben die Mail bekommen einer Krankenschwester, die auf einer onkologischen Station arbeitet und sagt, ihre Ausführungen zum Thema genetische Disposition bei bestimmten Krebsarten, so nach dem Motto, jeder ist letztlich doch selber dafür verantwortlich, ob es zu einer Krebserkrankung oder nicht, sei deshalb nicht in Ordnung, weil da sich Menschen eine Schuld geben, die eindeutig keine Schuld tragen, wenn beispielsweise kleine Kinder an Krebs erkranken.
Mhm. Ja, also es ist richtig. Das heißt ja nicht, wenn man sich perfekt verhält, ja, nach dem heutigen wissenschaftlichen Stand über Bewegung, Ernährung und so weiter, dass man dann gefeit ist, eine Krankheit zu bekommen. Das hat dann nichts mit Schuld zu tun. Sondern das kann einfach, ist eine statistische Wahrscheinlichkeit, die auftreten kann. Und das gehört natürlich auch zu unserem Leben dazu, also gehört natürlich Leid dazu, auch Krankheiten gehören dazu, auch die Krankheiten nicht zu ignorieren, sondern eben anzunehmen. Genauso wie natürlich dann irgendwann im Alter ja auch ein Verfall kommt, der nicht aufhaltbar ist. Und oft ist es aber so, dass es natürlich ein mangelndes Wissen auch ist, also was natürlich keine Schuld eines Einzelnen ist, sondern als Beispiel, wenn ich in Tschernobyl natürlich lebe, dann wäre ich halt verstrahlt, da kann ich mich so gesund ernährt haben, wie ich möchte, ja. Dann kann man vielleicht das ein bisschen reduzieren und aufhalten. Und mit Schuld hat es auch nichts zu tun. Ein Beispiel fällt mir ein von meiner Mutter, wo eben ganz viele, die Familie von ihrer besten Freundin eben gestorben ist, mit 40 Jahren und die Eltern sind alle über 90 geworden, weil einfach der Vater zum Beispiel gespritzt hat, die Obstbäume, die Kinder sind drunter rumgelaufen und die wussten es einfach nicht. Ja? Da ist keiner schuld, sondern die wussten es damals nicht, sind gestorben und dann hatte meine Mutter auch gesagt, ja, das war eigentlich so ein lieber Mensch, warum muss der sterben? Ja. Das hat halt nichts mit gut oder lieb zu tun, sondern mit eigentlich einer Ursache und Wirkung, die man halt manchmal weiß und manchmal nicht weiß. Und da hilft natürlich auch die Forschung und die Ansammlung von Wissen, dass man in Zukunft halt die Wahrscheinlichkeiten reduziert, dass sowas eben auftritt.
Und gerecht ist das Leben sowieso nicht.
Ja.
Ansonsten lassen Sie uns vielleicht doch, um es wieder auf ein etwas positiveres Beispiel zu bringen, lassen Sie uns ins Tal der 100-Jährigen, das liegt irgendwo im Grenzgebiet zwischen Ecuador und Peru, gehen. Da gibt es ganz viele Menschen, die steinalt sind. Warum?
Das nennt man ja die blauen Zonen. Das liegt eigentlich an mehreren Faktoren. Meistens ist es so, dass die viel machen. Das heißt, die sind bis ins hohe Lebensalter integriert. Das heißt, tatsächlich sind die involviert in wahrscheinlich Arbeiten, bis sie eigentlich sterben, würde ich jetzt mal vermuten, auch in der Region, ohne da Näheres zu wissen. Dann haben die bestimmte natürlich Ernährungsweisen auch. Meistens sind in blauen Zonen die Ernährungsweisen so, dass die sehr viel normale Pflanzen essen, oft in dem Fall wahrscheinlich weniger, aber Algen. Zum Beispiel in Okinawa werden viele Algen gegessen, relativ wenig Kalorien. In Japan ist es sogar so, da gibt es einen Begriff dafür, dass man sagt, man isst, also bis man 80% satt ist. Ja. Also einen Teller eben nicht nochmal nachzunehmen. Und das sind alles eigentlich Verhaltensweisen. Natürlich die soziale Interaktion, man ist eingebettet, wie schon gesagt, in Singen, in Tanzen gemeinsam. Und diese Vielfalt an verschiedenen Dingen macht es natürlich, dass man jung bleibt. Die soziale Interaktion ist ganz, ganz wichtig, wenn ich halt Menschen treffe. Ja, dann merke ich mir, das ist ja so komplex. Ja, die Interaktion, was man gesprochen hat, die Gesichter, man erinnert sich noch dran. Da werden jedes Mal neue Gehirnzellen geknüpft. Ja. Und das ist das, was uns tatsächlich jung hält.
Und dann hat man, glaube ich, auch mal ein paar Dörfer in Italien untersucht und festgestellt, die Menschen dort, die sehr alt geworden sind, ernähren sich hauptsächlich von dem, was dort wächst. A und B, die trinken regelmäßig Rotwein.
Ja, also tatsächlich ist es so, das ist vermutlich in Sizilien, gibt es auch eine blaue Zone, wo die sehr alt werden. Tatsächlich wieder viel Gemüse, die berüchtigten Oliven, also mediterrane Kost ist auch sehr stark lebensverlängert, weil halt viele Mineralstoffe, Spurenelemente sind mit relativ wenig Kalorien. Und gleichzeitig ist natürlich so, dass ja Alkohol in Maßen, also wenn man ein bisschen Alkohol trinkt, man auch tatsächlich jünger ist und älter wird, als wenn man gar keinen Alkohol trinkt. Also zuerst sterben eben die Alkoholiker, danach die Abstinenzler und danach dann alle normalen Menschen.
Herr Völpel, was Ihr Metier angeht, was Ihre Themen angeht, gibt es da noch den einen großen blinden Fleck, wo man noch nicht weiß, wie Dinge im Körper funktionieren?
Also es ist natürlich, Körper ist eine Faszination. Ja, wir wissen viele Dinge nicht, wie sie funktionieren. Was ich momentan sehr, sehr spannend finde, ist die Aspekte der Atmung. Also man hat festgestellt, dass beispielsweise Menschen, die eben sehr krank sind, häufig sehr viel atmen, also 25 Mal in der Minute.
Ja.
Menschen, die sehr gesund sind, wie zum Beispiel Hochleistungssportler, zwischen 8 bis 6 Mal.
In der Minute?
In der Minute. Und Yogis tatsächlich nur 2 bis 4 Mal.
Okay.
Und das hängt natürlich mit der Ernährungsweise zusammen. Und man hat immer früher gedacht, dass Yoga so gesund wäre wegen Asanas, also den Körperstellungen. Weiß aber heutzutage, dass es auch was dazu tun hat mit der Atmung, also wie viel Sauerstoff, wie lange der Kohlenstoff drin ist. Und natürlich beschleunigte Atmung beschleunigt natürlich den Stoffwechsel auch. Und langsame Atmung sozusagen lässt uns halt auch tiefer atmen. Das heißt, der Sauerstoff wird wirklich mehr durchblutet, sodass es einfach viel positive Aspekte hat. Das sind so Sachen, wo gerade die Forschung rangeht und wo wahrscheinlich auch sehr spannende Dinge zu erwarten sind.
Es würde ja bedeuten, dass möglicherweise auch ein reduzierter Herzschlag, also eine reduzierte Herzfrequenz, lebensverlängernd ist.
Also ich habe eigentlich über die letzten 15 Jahre immer alle möglichen Altersforscher gefragt, ob eigentlich zum Beispiel Sport gesund oder nicht gesund ist, weil es ja den Stoffwechsel eigentlich erhöht. Mhm. Und natürlich brauchen wir einerseits eine Bewegung, andererseits beschleunigt es das Alter. Und habe dann festgestellt, durch Zufall eigentlich, über eine Recherche mal zwischen Krokodilen und Alligatoren, wenn ich es jetzt richtig auf die Reihe bringe, sind glaube ich Alligatoren leben doppelt so lange und haben auch den halbierten Stoffwechsel.
Okay.
Und das ist quasi der Unterschied, weil die sonst eigentlich relativ gleich sind. Und das weiß man natürlich bei die lange leben, wie zum Beispiel Schildkröten, ja, die haben ja dann einen Winterschlaf über 4 Monate, in dem sie eigentlich dann meistens im Kühlschrank oder halt in der Natur in der Kälte tatsächlich in eine Starre verfallen und natürlich deswegen ein bisschen länger leben.
Diese Schildkröten werden, glaube ich, oder können über 100 Jahre alt werden. Ja. Mhm. Wie ist es bei uns? Wie alt können wir, weiß ich, in 30, 40, 50 Jahren werden?
Das ist ein sehr gutes und schrittendes Thema. Wir wissen, dass bisher keiner älter als 120 geworden ist. Die haben sich aber nicht optimiert. Und momentan gibt es halt Bewegungen. Mhm. Es gibt Kompendien, wo man sagt, man nimmt alles zusammen. Über Ernährung, Bewegung, Schlaf, rhythmisches Schlaf. Also da gibt es auch ganz viele spannende Dinge noch. Meditation, wenn man alles integriert, dann geht man heute mit dem Stand der Forschung aus, dass man dann tatsächlich 100 Jahre leben könnte. Man weiß es aber noch nicht, weil es noch keiner gemacht hat. Und es ist ganz schwierig, natürlich kontrollierte Studien zu machen in Ernährung, weil Ernährung unheimlich komplex ist. Mhm. Und weil man natürlich Ernährung bei Menschen nicht so kontrollieren kann, natürlich wie bei letztendlich Tieren. Aber man weiß auch da von Studien über bestimmte Religionen und andere, über bestimmte Verhaltensweisen, wie sich das tatsächlich auswirkt.
Bleibt der Traum vom ewigen Leben ein Traum?
Das ist tatsächlich so kurz, weil der Chefforscher von Google geht davon aus, dass man 2045 sozusagen die Unsterblichkeit erreichen kann, weil man alle Organe auswechseln kann. Deswegen spritzt er sich jede Woche Mineralstoffe und Spurenelemente, Vitamine, um das Lebensalter noch zu erreichen. Und aha. Google hat die größten Investitionen in Calicon im Silicon Valley, also Alphabet. Und da geht es um nichts anderes, außer das ewige Leben. Das heißt, man forscht daran, tatsächlich das Leben zu verlängern. Und das gelingt schon bei Plattwürmern auf 250% und bei Säugetieren wie Ratten und Mäusen um 25%.
Gut, irgendwann stellt sich dann die Frage, ob ein Leben auf einem uralten Planeten auch noch lebenswert ist, aber das wäre eine neue Sendung. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank.
Eins gehört.